Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Gami, es gibt ja die unausgesprochene Regel, dass man da fragen darf, bist du gut gerutscht bis etwa am 6. Januar? Darum meine Frage an dich, bist du gut gerutscht?
Gerutscht ja, nur war es ein verdammt teurer Abend gewesen. Wir haben recht viel Geld für Feuerwerk ausgegeben und jeder, der nicht in den Bergen war, hat das mitbekommen. Man hat gar nichts gesehen. Ich habe also wortwörtlich Geld verbrannt, ohne dafür etwas zurückzubekommen, außer den farbigen Himmel.
Ja, eine leuchtende Wolke habe ich gesehen.
Leuchtende Wolke war das Highlight gewesen. Und so hat das neue Jahr angefangen mit Geld.
Und viel Feinstaub.
Und viel Feinstaub, das sicher auch. Wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
Hey, ich bin sehr gut gerutscht. Also Silvester, Neujahr, ey, das hat Hunde gefackt. Aber alles voran schwierig.
Schwierig?
Schwierig. Und Gami, ich bin ja wirklich ein friedliebender Mensch.
Ja.
Und es tut mir leid, dass ich jetzt wirklich Anfangsjahr ein bisschen haten muss. Aber es muss raus. Wirklich, der Swissport. Eine Katastrophe. Und zwar folgendes ist passiert. Ich bin ja nach Spanien geflogen, zu meiner Familie. Aber mit Koffer nicht. Also, oh. Ich bin dort angekommen, mit Koffer nie. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, 24 Stunden später kann ich den abholen. Bin ich am Flughafen gewesen. Ja, nein, da sei der Zürich Flughafen zuständig. Und dann ruft ich in Zürich an. Ja, nein, da ist Spanien zuständig. Und ich sage dir, ich habe noch nie jemanden so angeschrien am Telefon wie die Frau vom Swissport. Und wenn ich ihren Namen noch wüsste, ich würde hier sagen, Gottverdorie, wirklich inkompetenter geht es nicht. Und kennst du das, wenn du so wie ein Callcenter hast und hankerum, ich bin jemand, der Mitleid hat mit diesen Leuten, weil die wird ja nur so anrufen, Leute, die hässlich sind, ihren Koffer nicht gekommen, aber die ist so wie ein Skript. Und sie hat einfach immer wieder gesagt, ja, wir können da leider nichts machen, das ist ärgerlich.
So, ja.
Ja. Und ich sage noch einmal, es ist ärgerlich. Also auf jede von meiner Frage habe ich keine Antwort bekommen, sondern es ist ärgerlich. Nein, so, du bist ärgerlich. Wirklich. Und schon nur die Antwort. Es hat mich wirklich auf Dilli gejagt. Und das Schlussendlich war es einfach so, dass ich in Zürich, also ich hatte den Koffer nicht, die ganze Ferien nicht. Und ich habe schon ein bisschen damit abgeschlossen. Also innerlich habe ich den Koffer und all meine Sachen, übrigens auch meine ganzen Weihnachtsgeschenke, habe ich wirklich abgeschlossen gesagt, das ist jetzt einfach, das kommt nicht mehr vor. Und der Grund dafür war, mein Koffer ist nicht nach Spanien geflogen, sondern nach Skopje.
Fast nebendran.
Und wo sie aber gesagt haben, dass sie ihn in Zürich nicht haben und in Spanien nicht haben, dachte ich, ja, also der ist irgendwo zwischen verloren gegangen. Und ich bin aber dann in Zürich angekommen und ich habe einfach dort nachher gefragt beim Swissport, ja,
auf gut Glück mal.
Und tatsächlich gesagt, ja, also wir haben hier jetzt nichts im Eintritt, aber ich könnte mal hinterher ins Abstellräumchen kommen.
Nein!
Und dann bin ich hinterher gelaufen und wirklich so, es ist ein roter Koffer. Er ist dort gestanden. Die Frau, die hat nur müssen hinterher schauen, ob dort mein Koffer steht. Und ja, dann bin ich mit zwei Koffern hey und habe gefunden, genau so starten wir jetzt ins neue Jahr. Echt mit doppeltem Glück.
Mit doppeltem Glück. Und heute Morgen ist es mir tatsächlich so gegangen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt ein guter Montag. Ich bin aufgestanden.
Weil du mich natürlich
siehst. Wie ich dich natürlich gesehen. Bin aufgestanden, aus der Dusche gekommen und dann habe ich den Podcast von SRF heute Morgen gehört. Schon als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, danke dafür, das ist das perfekte Thema für den Podcast. Und zum Glück haben die wirklich den Podcast rausgebracht. Es geht nämlich um private Sicherheitsfirmen. Und Maria, du hast bei einer gearbeitet und ich habe genau gewusst, heute können wir über das reden.
Es ist interessant, ich habe das heute Morgen auch gehört. Und ich habe mir aber mein erster Gedanke war, die haben ja Missstände aufdeckt. Und mein erster Gedanke war, ja, also, das hätte ich schon lange sagen können. Wäre das eine Recherche gewesen? Aber Gami, du hast Details zu dieser SRF-Investigativ-Recherche. Um was ist da gegangen?
Es geht um die Journalistin Karin Wenger. Sie geht bei Sicherheitsfirmen undercover arbeiten. Und das muss man sich vorstellen, im Journalismus kannst du nicht einfach so undercover gehen. Es gibt wirklich strenge Regeln, dass du das rechtfertigen kannst. Grundsätzlich geht es darum, die Informationen sind nicht anders zugänglich. Darum machst du das. Was sie gemacht hat, sie hat sich bei 90 privaten Sicherheitsfirmen beworben und das Ganze mit einem, wie sie selber sagt, lausigen Lebenslauf.
Und was ist dabei rausgekommen?
Von 10 hat sie eine Antwort bekommen und bei 9 Firmen kann man wirklich sagen, das Ganze ist schlampig abgelaufen. Und zwar hat sie sich im Kanton Zürich beworben, weil dort gibt es strenge Regeln, ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber im Kanton Zürich verlangt man einen Strafregisterauszug. Man muss Minimum eine Niederlassungsbewilligung C haben, man muss handlungsfähig sein und vor dem ersten Einsatz sollte man eine theoretische und eine praktische Ausbildung machen, nachher dann auch noch Weiterbildungen. Jedoch, bei diesen 9 Firmen ist kein Strafregisterauszug verlangt worden. Zum Teil ist sie ohne Vorgespräch direkt zu ihrem ersten Job-Einsatz gekommen. Das Ganze ist natürlich zurückführen, dass wir ein höheres Sicherheitsbedürfnis in unserer Gesellschaft haben. Das sieht man auch in den Zahlen. Und zwar gibt es, hebt dich fest, gleich viel Sicherheitspersonal von privaten Firmen in der Schweiz wie Polizisten. Wir reden von rund 24'000 Personen je. Mhm. Und es sind 900 Sicherheitsfirmen in der Schweiz, die da ihre Dienstleistung anbieten. Jetzt, du hast ja bei so einer Sicherheitsfirma gearbeitet und kannst aus dem Nähkästchen plaudern. Wie kommt man dazu, bei so einer Sicherheitsfirma zu arbeiten?
Also wie immer, bei mir hatte ich mal eine grosse Schnur. Und das ist schon, ich habe mich nicht beworben, sondern das war wirklich mehr ein Zufall gewesen. Und zwar ist es so gegangen, bin ich im Fitness gewesen und nach einem Boxtraining und nachher bin ich dort ein Gespräch gehabt und jemand hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der einen Job sucht in der Sicherheitsbranche. Sie bräuchte jemanden für am Samstag für einen Einsatz. Und ich habe einfach gesagt, also kennen tue ich nicht mehr, aber ich kann boxen. Und also ich könnte das schon auch machen, oder? Und das ist natürlich...
Deine Vorstellung von im Sicherheitsbereich arbeiten ist, ich kann boxen.
Ja, und ich habe gesagt, also ich habe ja lange Kampfsport gemacht, aber es ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, es war ein Witz von meiner Seite. Das hat aber sehr schnell Konsequenzen gehabt. Und zwar hat er mich gefragt, ja, suchst du einen Job? Und tatsächlich habe ich für den Sommer einen Job gesucht. Und wirklich, so ist es gekommen. Das Resultat, 2 Tage später, bin ich in der Body im Einsatz gestanden.
Haben Sie keine Unterlagen von dir wollen?
Mal, sie haben von mir also mein letztes Zeugnis, das Matura-Zeugnis, wollen. Sie haben auch meine ID wollen haben, sowie einen Strafregisterauszug. Und schlussendlich hat es natürlich nicht gelangt. Also, weil das ist wirklich, der Einsatz war 2 Tage später gewesen und ich habe die Sachen nicht, logischerweise nicht rechtzeitig alle zusammen gehabt, für ihnen zu schicken. Und, also, sie haben eigentlich nichts von mir gehabt. Ausser ein paar WhatsApp-Nachrichten, wenn sie wo muss sein. Ich konnte am nächsten Tag Kleider holen und am übernächsten Tag hatte ich meinen ersten Einsatz. Und sie haben mir da, würde ich sagen, einen grossen Vertrauensvorschuss gegeben. Und wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, denke ich auch, ja, also ich finde ein bisschen Menschenverstand, ich habe mir jetzt auch vertraut. Aber je nachdem, wenn das jemand anders wäre gewesen, hätte es auch in die Hose gehen.
Es ist jetzt gerade so, dass eben vor allem im Kanton Zürich so, man verlangt, dass man eben vorher eine Ausbildung macht und das vor dem Einsatz. In dieser Recherche haben sich ja dann die Sicherheitsfirmen gerechtfertigt. Es wäre dann schon später zu dieser Ausbildung gekommen und dass man die dann während der Probezeit gemacht hätte.
Also es war bei mir gleich gewesen. Also das hat man mir auch gesagt, dass ich diese Ausbildung noch bekomme, aber also dann wirklich eigentlich schon währenddem, dass du arbeitest und oder Vertrag habe ich unterschrieben, nicht bei der Sicherheitsfirma selber, sondern über ein Temporärbüro.
Wie hat man dich dann, wenn du bist von dem Temporärbüro in diesen Job gekommen, innerhalb von 2 Tagen bist du im Einsatz gestanden, Wie hat man dich denn auf den Einsatz vorbereitet?
Gar nicht. Also, das ist jetzt die ehrliche Antwort. Mhm. Und zwar war das zu Zeiten von Corona. Und das sind, glaube ich, die ersten Massnahmen, die dann zumal in Kraft treten sind. Und die mussten überwacht werden. Also, man hatte eine hohe Nachfrage nach Sicherheitspersonal. Und ich bin einfach in die Body gegangen. Und dort muss ich aber sagen, das ist ein Unterschied jetzt auch zu der Recherche. Dort war jemand, eine Frau, die schon sehr lange im Sicherheitsbereich arbeitet. Und die hat mich vor Ort eigentlich eingeführt, was ich machen muss. Und ich muss auch sagen, konkret habe ich nicht mehr im Kopf, was das jetzt alles war. Wahrscheinlich irgendwelche Abstände und Masken kontrollieren. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob es Einführung gebraucht hat. Also ich habe mir das noch so überlegt. Das Einzige, was ich denke, ist natürlich die ganze Erste-Hilfe-Ausbildung. Die hatte ich zwar noch von der Autoprüfung, aber das wäre sicher etwas gewesen, was sinnvoll wäre, wenn ich es vorher gemacht hätte, also vor dem ersten Einsatz.
Wo bist du denn sonst noch neben dem Body zum Einsatz gekommen?
Ich bin meistens tätig auf einer Raststätte bei Fahrenden.
Was hast du dort müssen kontrollieren?
Ich musste dort kontrollieren, dass, du musst dir vorstellen, dass dort kann man ja über Nacht vor allem verschiedene Lastwagenfahrer und die musste man reinlassen. Dort hat es eine Barriere gegeben und gleichzeitig musste man kontrollieren, dass nicht noch mehr Fahrende reinkommen, weil der Platz, den sie zur Verfügung haben, der ist wie schon ausgenutzt gewesen. Und das haben wir kontrollieren und auch natürlich, dass es keine Unruhe gibt. Also, dass die Toilette anständig benutzt wird und sie dort nicht irgendwie Sachen anzünden oder einfach allgemein für Sicherheit sorgen.
Wo noch?
Im Club war ich einmal noch und dort war ich als Türsteherin. Und dort kann man sagen, ich habe wirklich mir am Anfang vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich wie nicht bereit bin für den Einsatz. Und da muss man sagen, es ist wirklich bevor ich jegliche Ausbildung gemacht habe. Und dort ist aber so, dass ein ganzes Team, das wirklich bei physischen Auseinandersetzungen zur Verfügung gestanden ist. Also wenn wir sind wie die Augen und Ohren waren und wenn es irgendwo brenzlige Situation gegeben hat, hat man dem Team wie können funken. Und das ist nachher helfen.
Würdest du sagen, es hat Situationen gegeben oder auch Einsatzorte, wo du dich jetzt nicht so sicher gefühlt hast? Obwohl du eigentlich für die Sicherheit verantwortlich bist?
Am meisten so eine Anspannung habe ich gespürt, ist auf dieser Raststätte. Und das war wirklich aus dem Grund, wir waren immer zu zweit. Und ich muss so sagen, mit Leuten, die länger dabei sind und dort hatte ich aber immer Befürchtung, du bist einfach so allein. Also du bist auf dieser Raststätte und dort ist weit und breit nichts. Und bis dann auch irgendwie Hilfe kommen würde, wäre man sehr lange auf sich allein gestellt. Ich hatte das Glück, dass es nie einen Zwischenfall gegeben hat. Es ist immer alles reibungslos verlaufen. Und in diesen Momenten habe ich gedacht, also wenn etwas passieren würde, könnte ich überhaupt etwas machen? Und ich glaube vor allem, wenn ich so zurückdenke, die Atmosphäre, wenn du eine Uniform trägst, du stehst einfach enorm raus. Und du hast eine gewisse Verantwortung, wenn du die Uniform trägst. Und diesen Druck, den habe ich auf jeden Fall gespürt, aber es hat mir mehr ein Verantwortungsgefühl gegeben, als mich unbedingt unsicher fühlen.
Hast denn du im Kopf auch den Gedanken gehabt, dass du eben jedes Mal, wenn du dort raus bist, dass du in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt werden kannst? Ist das präsent in deinen Gedanken gewesen?
Nein, also ich würde eher sagen, man war alert gewesen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das gehört zum Job dazu und ein gewisser Respekt auch von der Situation. Aber Angst habe ich wie nicht, also ich habe es wie deplatziert gefunden. Jetzt Angst zu haben, wäre wirklich nicht der richtige Moment. Und ich glaube, das ist etwas, was in diesem Beruf sehr wichtig ist, dass man das auch vor allem nicht gegen aussen trägt, auch wenn man vielleicht eine innere Unruhe hat, dass das gegen aussen nicht sichtbar ist. Man hat die Situation immer unter Kontrolle. Und ja, also ich finde ja so ein bisschen, es ist auch ein bisschen Motto «Fake it till you make it».
Also wenn ich dich jetzt frage, würdest du den Job empfehlen oder was ist dein Fazit?
Ja, ich würde den Job auf jeden Fall empfehlen, auch wenn das jetzt nach der Recherche ein kleines düsteres Licht auf diese Branche geworfen hat. Vor allem, also denke ich, das Lohndumping ist natürlich etwas, das nicht so gut ist, weil viele auch von meinen Mitstudenten zum Beispiel sind in der Sicherheitsbranche tätig, gerade weil es eben relativ gut bezahlt war. Das ist jetzt etwa 4 Jahre her. Und trotzdem würde ich es nicht jedem empfehlen. Also man muss einen gewissen Typ sein, um das zu machen. Man muss eine gewisse Autorität ausstrahlen können. Und ja, also ich finde, wenn der, vielleicht wäre das anders, wenn ich andere Erfahrungen gemacht hätte. Also wenn ich jetzt etwa 4 Monate habe ich dort gearbeitet, temporär. Wenn ich andere Erfahrungen gemacht hätte, würde das Fazit vielleicht anders ausfallen, aber es war für mich eine sinnvolle Tätigkeit gewesen. Also im Gegensatz vielleicht zu anderen Studentenjobs wie das Unterschriften sammeln, das hat mich immer so abgesteckt, weil ich gefunden habe, was mache ich da? Und auch wenn es manchmal so ein bisschen Stunden gibt, wo man wirklich nichts gemacht hat, außer schauen, ob etwas rum ist, hat es mich immer, ich das Gefühl gehabt, ich mache etwas Sinnvolles und vor allem, es hat meinen Horizont erweitert. Also ich bin und nicht mal unbedingt wegen der Einsatzort oder was dort passiert ist, sondern weil ich bin in Kontakt gekommen mit Leuten, die ich sonst nicht wäre in Kontakt gekommen. Und also mit meinen Mitarbeitern, Arbeitskollegen. Und die haben einfach alle so einen krassen Lebenslauf gehabt. Und dort waren Leute, die Nachtschicht gearbeitet haben, um am nächsten Tag irgendwo in einem Bürojob zu arbeiten, um die Familie durchzubringen. Und das hat mich erstens unglaublich beeindruckt und auf der anderen Seite hat es mir auch gezeigt, wie privilegiert das meine Situation ist.
Wenn man sich auf jobs.ch umschaut, habe ich heute Morgen gemacht und es gibt tatsächlich aktuell 185 offene Stellen für Privatsicherheitspersonal. Und wenn man sich fragt, wie kommt es denn überhaupt dazu? Man muss sich bewusst sein, die Sicherheit ist eine Staatsaufgabe. Also Gewaltausübung steht am Staat zu. Er muss seine Gesetze durchsetzen. Er muss die Sicherung der Staatsordnung garantieren, ein sicheres Zusammenleben. Aber er kann ja gewisse Sicherheitsaufgaben auslagern an private, wie jetzt eben an private Sicherheitsfirmen. Und das ist nicht ohne. Wir reden da nicht wirklich eben hobbymässig da ein bisschen Gebäude sicher, sondern es gibt viele Fälle, wo man halt dann als private Sicherheitsfirma Staatsaufgaben übernimmt. Und wenn der Staat eine private Organisation mit grundsätzlich staatlichen Aufgaben beauftragt, dann muss man eben die Handlung von dieser Sicherheitsfirma und von diesen Angestellten muss man unmittelbar am Staat zurechnen. Also man agiert dort als Staat und das ist doch etwas, was ich recht bemerkenswert finde.
Ja, ich kann mich erinnern, dass eben die Raststätte, also die Überwachung, das war 24 Stunden gewesen, also rund um die Uhr, und dort haben sie ja am meisten Leute gebraucht. Und das war eine Staatsaufgabe gewesen. Und dort ist auch besonders genau also überwacht worden und geschaut worden. Also es war so mein Eindruck gewesen, gerade weil ihnen sehr bewusst war, dass das vom Staat beauftragt, also dass sie vom Staat beauftragt sind und wahrscheinlich auch noch genauer überwacht werden.
Klar ist, die Nachfrage hat zugenommen und ein Grund, der für mich relativ klar ist, der Staat ist gar nicht mehr in der Lage, die Sicherheitsaufgabe ohne private Sicherheitsfirmen zu bewältigen.
Aber hast du das Gefühl, dass jetzt die Nachfrage ist ja enorm gestiegen bei Corona? Eben, um überhaupt die Massnahmen können umsetzen, dass man zum Beispiel irgendetwas, ein Event oder etwas können organisieren konnte, hat es einfach mega viele Sicherheitsleute gebraucht, um die Massnahmen durchzusetzen. Und gleichzeitig ist auch, also das ist so mein Empfinden, dass das Sicherheitsgefühl der Leute enorm, also dass sie mehr Sicherheit brauchen, aber dass auch die Gewaltbereitschaft zugenommen hat, wenn wir jetzt denken, zum Beispiel an Politiker.
Du bist total richtig. Ich habe nachgeschaut, und zwar im Nebelspalter Politbarometer, den wir letztes Jahr durchgeführt haben. Dort haben 60% gesagt, dass die Schweiz in den letzten 20 Jahren unsicherer geworden ist. Also wir können repräsentativ zeigen, dass das Sicherheitsgefühl abgenommen hat. Dann nimmst du noch Kriminalstatistik dazu, wo du die Zunahme von Taten siehst oder auch das neue Phänomen, das wir seit ein paar Jahren haben, Messerattacken im öffentlichen Raum. Und wenn du das dann zusammennimmst, dann hast du doch ein gutes Verständnis dafür, wieso es denn so eine hohe Nachfrage gibt bei diesen Sicherheitsfirmen.
Hat es denn auch mehr Regulierungen gegeben? Also sind ja vom Staat wie die Anforderungen gestiegen, dass es mehr Sicherheit braucht?
Der Staat ist natürlich mit Regulierungen gekommen, es sind aber kantonale Regulierungen. Im Kanton Zürich hat man das verschärft. Anfangs 2019 hat man eben einen Strafregisterauszug gebraucht. Man hat nicht mehr arbeiten dürfen, wenn man Vorstrafe hat. Ich persönlich habe es auf einer anderen Ebene erlebt. Als ich noch Präsidentin war von der SVP Stadt Zürich, haben wir natürlich Veranstaltungen durchgeführt mit Nationalräten, aber auch mit Bundesräten. Und sobald du das auf dem öffentlichen Grund machst, merkst du, wie hoch die Sicherheitsansprüche sind. Also man hat von mir für eine Aktion zum Wahlkampf, wo wir Bratwürste verteilt haben, hat man ein Sicherheitskonzept verlangt, das wir haben schreiben mussten. Also, weißt du, kein Plan.
Findest du, das ist gerechtfertigt?
Ich weiss nicht, wie sinnvoll es ist, wenn ein Laie ein Sicherheitskonzept schreibt. Was war die Folge gewesen? Ich hatte zum Glück jemanden in der Partei, der auch für die Sicherheit an der Albis-Gütli-Tagung verantwortlich ist und mir auch helfen konnte. Und andererseits, das hat mich dazu gebracht, dass ich den Entscheid gefällt habe, dass wir auch private Sicherheitsleute anstellen, weil es sind Nationalräte, sie haben dort geredet und du willst ja nicht, dass etwas passiert und nachher bist du verantwortlich, dass ich dann den Entscheid gefällt habe. Von der Polizei aber auch, von ihrer Seite. Wir haben mit ihnen müssen Kontakt haben mit der Stadtpolizei, wo wir Bundesräte dabei hatten, sind sie in Zivil auch gekommen. Wir haben einmal den Ueli Maurer gehabt und die Stadtpolizei hat uns relativ klar gesagt, er müsse eine Stunde früher gehen, den Anlass Gechi. Es käme später in der Stadt zu einer Demo, die aber nichts mit uns zu tun hat. Aber einfach aus diesen Sicherheitsbedenken heraus, dass sie die Abreise können garantieren von ihm, bevor es zu so einer Demo kommt. Und da merkt man es auch auf einer sehr praktischen, politischen Ebene, dass auch der Staat selber von einfachsten Vereinen wie einer Partei mehr Sicherheit verlangt.
Also das ist mir so geblieben, in der Corona-Zeit, wo es eine Abstimmung gegeben hat und der Berset Medienkonferenz hat müssen geben im Medienzentrum und das ist einfach alles drumherum abgesichert gewesen und ich musste durch 3 Checkpoints müssen gehen. Und ich weiss auch, dass so etwas hat es in dem Ausmaß noch nie gegeben. Und die ganze Corona-Situation hat, glaube ich, die Lage schon verschärft und vor allem, dass Politiker, ich finde, wir sind doch in der Schweiz so stolz darauf, dass eben Bundesräte mit uns im ÖV fahren können und das überhaupt kein Problem ist. Aber in dieser Zeit habe ich gedacht, wir werden nie mehr zu dem zurückkommen. Also das wird jetzt einfach so bleiben, das wird der neue Standard. Ich bin sehr froh, ist das nicht eingetreten. Und das, was mich auch beeindruckt hat, jetzt gut auf die Recherche bezogen, ist, dass es ja sehr ein Flickenteppich ist mit diesen Regulierungen. Aber dass Firmen, die in einem Kanton also angelegt sind, die weniger strenge Regulierungen haben, aber auch Einsätze machen in einem Kanton, der strengere Regulierungen hat. Und das finde ich wiederum ein bisschen weniger sinnvoll. Und man hat ja probiert, also auch auf Bundesebene ist zum Beispiel eine Motion hängig, die möchte eben die Sicherheitsfirmen national regulieren. Aber die Versuche hat es in den letzten 15 Jahren schon mehrmals gegeben. Und die sind auch schon eben mehrmals gescheitert, weil man sagt, es ist in der Verantwortung der Kantone und der Eingriff, man möchte nicht eingreifen ins liberale Arbeitsrecht.
Wir sind natürlich auch irgendwo sehr selbstverschuldet in die Situation hineingekommen, dass wir auf so viele private Sicherheitsfirmen angewiesen sind. Wenn man sich das nämlich so in einem Kontext anschaut, Nachwuchs bei der Polizei fehlt, chronisch Unterbesetzung, chronisch Überstunden für die arbeiten müssen, viel Jobausstieg und man bringt es auch vor allem in den städtischen Parlamenten nicht durch, die Anzahl Polizisten zu erhöhen. Gleichzeitig hast du aber den Sicherheitsanspruch, wo Aufgaben müssen erfüllt werden. Also ich meine, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, dass du einen Fußballmatch ohne private Sicherheitsfirmen durchführen, wie die sind im Stadion. Das gehe ich gar nicht.
Ich finde es einfach auch widersprüchlich, dass man zwar sagt, eben der, also du hast jetzt klar gemacht, der Anspruch auf den Privaten ist gestiegen an Sicherheitsmassnahmen und gleichzeitig tut man dann Leute anstellen oder tut es nicht so kontrollieren, dass Leute dort arbeiten, die effektiv etwas helfen könnten. Oder? Dass dort, wo man eigentlich, also man möchte dort etwas ändern und man möchte auf Papier, ist da etwas gelaufen, aber in der Praxis ist ja, wie wir gesehen haben, einfach noch vieles genauso, wie es nicht so sein.
Das Paradoxe ist ja, dass der Staat auch noch von dem Zustand irgendwo profitiert. Ja. Weil die Ausbildung von Polizisten ist natürlich wesentlich teurer und Einsatzstunden. Also, wenn ich mich nicht täusche, kostet die Stadtpolizei ein Polizist 180 Franken auf die Stunde. Und wenn
ich
glaube, du dann.
Ja, um die 30 oder 25, 30 Franken habe ich verdient. Ja.
Genau. Du hast ja bei den Sicherheitsfirmen ganz viel günstigere Angebote. Oder es ist günstiger als Polizei. Du hast den Wettbewerb, eben 900 Firmen und die Firmen unterbieten sich gegenseitig. Auch in der Recherche wird eben von Lohndumping geredet. Also profitierst du als Staat sogar noch von diesen prekären Zuständen in dieser Branche?
Was jetzt bei dieser Recherche und auch in meinem Fall dazukommt, und ich glaube, das hat eben diesen zwei Frauen oder drei, die die Recherche gemacht haben, auch in die Karte gespielt, es wird wirklich auch effektiv nach Frauen gesucht.
Wie lässt sich das erklären?
Das lässt sich damit erklären, dass allgemein so ein bisschen in der Sicherheitsbranche die Meinung vorherrscht, dass Frauen deeskalierend wirken. Das würde ich auch unterschreiben, weil es grundsätzlich einfach weniger cool ist, wenn du deinem Kollegen kannst sagen, siehst du die Sicherheitsfrau? Die habe ich verprügelt.
Also, es ist den kannst du wie nicht prahlen.
Genau, genau. Und also Leute, die wie spezifisch Stress suchen, auch mit Sicherheitspersonal, die werden durch Frauen schon mal so ein bisschen abgeschreckt. Oder das reduziert sich auf jeden Fall. Man spricht den Frauen auch mehr soziale Kompetenzen zu. Also sie sind kommunikativer, sie sind besser eben im Vermitteln und schlussendlich eben wirken deeskalierend in allem.
Trotzdem, es gibt keinen praktischen Unterschied zwischen einer normalen, zivilen Person und jemandem, der im Sicherheitsdienst arbeitet. Es gelten nämlich genau die gleichen Regeln. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, vergisse ich manchmal ein bisschen, wenn ich jemanden sehe in einer Uniform. Aber die Regeln sind die gleichen. Also sie dürfen Waffen nur unter den gleichen Bedingungen tragen, wie ich das jetzt auch darf. Sie dürfen den Pfefferspray einsetzen, den darf ich aber auch einsetzen. Es sind im Endeffekt einfach normale Personen in Uniform.
Und sie dürfen nicht deine Idee verlangen.
Das hat mich am meisten schockiert. Weil würde ich irgendwo angehalten werden von jemandem in meiner Uniform, von Sicherheitspersonen, und sagt, können Sie sich bitte ausweisen? Ich würde es machen.
Das ist so schweizerisch. Ja, ich auch, Gami, ich auch. Aber das ist, da sind wir doch einfach ein bisschen obrigkeitsgehorsam, oder nicht? Das gehört doch auch einfach dazu. Es gibt ja so tolle Beispiele, wo irgendwelche Leute in Leuchtwesten von Anweisungen geben.
Wir hören.
Und alle hören.
Das, logisch, das er hat eine Leuchtweste.
Er wird schon wissen, oder?
Er wird schon wissen, er hat Leuchtwesten an.
Aber das ist etwas, ich glaube, darum haben wir, also darum hat man auch Uniformen an. Das ist ja das, was ich vorher kurz erwähnt habe. Es gibt eine gewisse, man bekommt eine gewisse Autorität dafür. Und das merkt man, wenn man im Umgang mit den Leuten auch.
Was du mir noch erzählt hast, was ich sehr spannend gefunden habe, die Frage vom Risiko, wenn du in der Sicherheitsbranche tätig bist. Also gerade du bist im Club, es kommt zu einer Auseinandersetzung, du bist dann verantwortlich, um die Auseinandersetzung zu schlichten. Und ja, da muss man Gewalt in gewissen Fällen anwenden. Und da gelten eben spezielle Regeln.
Ja, also es ist auf der einen Seite hat man natürlich sozusagen die Kundschaft, also die Leute, die zum Beispiel einen Clubbesuch machen. Mhm. Und da geht es um die Sicherheit von diesen Leuten. Aber ich finde immer auch, und das vergisst man manchmal, es geht um die Sicherheit vom Sicherheitspersonal selber. Also wie kann ich mich schützen? Und auf der anderen Seite auch ein rechtlicher Aspekt. Also dadurch, dass du eine Uniform trägst und mir dir auch die Ausbildung sozusagen zuspricht, zumindest auf dem Papier, hat man auch rechtlich höhere Anforderungen an dich. Also ich kann mich erinnern, dass ich im letzten Semester oder vorletzten Semester einen Kurs besucht habe, Gerichtsreportage, und dort war gerade ein Fall, wo es darum ging, dass Sicherheitspersonal ist verurteilt worden wegen Raufhandel. Und das ist etwas, wo man, glaube, das ist man sich nicht bewusst. Gerade wenn man so aus Nebenjob in so eine Branche hineingeht, wenn es dann einmal zur Auseinandersetzung kommt und das rechtliche Konsequenzen hat, kann das ja für einen weiteren Werdegang sehr einschlägig sein.
Das zeigt aber für mich auch irgendwo, wir haben zwar Regulierungen, aber wenn du eben gerade sagst, eben, man hat einen höheren Anspruch an dich, vor allem gerade, wenn es handgreiflich wird, dann kannst du noch lange Regulierungen auf dem Papier haben, die eine Ausbildung fordert, die eben vielleicht eben auch einen Strafregisterauszug fordert.
Ja,
aber wenn's, du haltest es nicht ein.
In der Praxis so eine Sorgfaltspflicht oder eine Fürsorgepflicht, dass du musst helfen Und ja, also wenn du dem natürlich nicht nachkommst, kann das rechtliche Konsequenzen haben für dich.
Und dabei muss man auch sagen, wenn man den grösseren Kontext noch sieht, es geht ja um Steuergelder in vielen Fällen bei den Sicherheitsaufgaben, wo wir da an Dritte weitergeben. Du und ich sind uns einig, man muss behutsam mit Steuergeldern umgehen. Aber in der Sicherheit, wenn sich wirklich für mich die Frage stellt, dass jemand die Sicherheitsaufgaben wahrnimmt, im Namen des Staates, bin ich schon davon überzeugt, dass man mit Firmen zusammenarbeiten muss, die Regulierungen einhalten und man ein gewisses Vertrauen darauf hat, was da für Leute angestellt werden.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Hättest du dich sicherer gefühlt, jetzt zum Beispiel in einem Club, wenn ich als Sicherheitsfrau dort wäre? Und du darfst jetzt ehrlich antworten, weil ich bin ja wirklich wortwörtlich aus Laien dorthin gegangen.
Es sind natürlich schon Zweifel da nach dieser Recherche und auch nach dem, was du erzählt hast. Weil irgendwo setzt du ja das Vertrauen in diese Person für deine eigene Sicherheit und für die Sicherheit der anderen. Und wir sind, glaube ich, sehr darauf bedacht, auch diesen Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, die wissen schon, was sie machen. Aber Zweifel sind jetzt sicher grösser als vorher, wenn ich weiss, da hat man einfach irgendjemand innerhalb von 2 Tagen über WhatsApp angestellt.
Ja, ich fühle mich nur ein bisschen leicht angegriffen. Aber ich finde wirklich, ich bin ja in den Job gekommen, bevor ich im Journalismus war. Und in diesem Moment habe ich mir das wirklich nicht überlegt. Und wenn ich jetzt so die Recherche sehe, muss ich sagen, dass ich selber dort nicht wachsamer war. Und das, auch wie ich nicht unbedingt aus Missstand gesehen habe, das würde ich jetzt auch anders anschauen.
Das finde ich aber auch irgendwo schwer.
Ja.
Nein, schwer ist im Stil von, du bewirbst dich und du wirst angestellt und es ist nicht deine Aufgabe, den Einstellungsprozess zu bewerten, sondern es ist die Aufgabe von denen, die einstellen, zu sagen, wir halten uns an die Regulierung und an den Ablauf. Und du bist sicher, man kann sicher nicht vom Arbeitnehmer, der die Stelle zum Teil auch unbedingt braucht, erwarten, dass er sich jetzt da gegen den eigenen Einstellungsprozess stellt und mit dem Resultat, dass er nachher nicht mehr eingestellt wird. Und da sehe ich natürlich, das Problem liegt beim Arbeitgeber, der nicht bereit ist, das korrekt durchzuführen.
Trotzdem muss ich sagen, auch wenn es jetzt eben sehr ein negatives Licht wirft auf die Branche, ich finde, der Job, den sie machen, das ist unglaublich wichtig. Und ich habe also wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht in diesem Beruf. Und ich bin wie froh, hat man mir diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich sehe aber die Problematik, wenn das generell so gemacht werden
würde. Und an dieser Stelle würde ich sagen, das war es mit Nebelspalterinnen. Und wir hören uns wieder nächsten Dienstag um 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.